unser Partner, der für uns war, zuständig war, Michael Seibel. Dann meinte ich die ganze Zeit wieder, Michael, was ist denn überhaupt PMF? Woher weiß ich denn überhaupt, dass ich PMF habe, also Product Market Fit? Und dann schaut er mich an und sagt, hast du schon mal eine riesige Kugel einen Berg hochgeschoben? Dann hast du keinen Product Market Fit. Aber hast du schon mal eine riesige Kugel, die den Berg runterrollt, gejagt? Wenn es sich so anfühlt, dann hast du Product Market Fit. Und da wusste ich damals, ich habe auf jeden Fall keinen Product Market Fit. Wir haben 100 Banken angerufen und davon haben 98 gesagt, raus. Das unterschätzt man manchmal, wie hart diese ersten Jahre sind, wenn man noch nicht genau weiß, was man machen will und einfach kein gutes Produkt hat. Ja.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgund und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Mike Taro Wehmeier. Mike ist Co-Gründer des Berliner Fintech-Startups Tactile. Er und seine Kollegen, die automatisieren Entscheidungen, und zwar für Banken, für Versicherungen und für andere Finanzdienstleister. Wie geht das technisch? Wann treffen Algorithmen bessere Entscheidungen als Menschen? Und schlägt Fintech jetzt langsam tatsächlich mal mit disruptiven Innovationen Krater in die Bankenlandschaft, was Fintech ja schon lange behauptet? Darüber unterhalte ich mich heute mit Mike. Danke, Mike, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Thomas. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Was ist eine Entscheidung?
Eine Entscheidung in unserem Sinne, wie wir darauf schauen, ist im engsten Sinne eine Entscheidung in einer Bank oder einer Versicherung. Und jede Bank und jede Versicherung trifft Millionen Entscheidungen am Tag, teilweise sogar Milliarden Entscheidungen. Jetzt kann man sich fragen, wenn es nur, sagen wir, 8-9 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, wie kann dann eine Bank mehrere Milliarden Entscheidungen treffen? Und wenn man da einfach mal als Beispiel durchgeht, ich möchte jetzt ein Konto öffnen bei N26, einer Neobank oder bei der Deutschen Bank, dann wird zuerst einmal überprüft, ob ich hier eine echte Person bin. Bin ich ein Betrüger oder bin ich kein Betrüger? Da ist die erste Entscheidung. Danach möchte ich nach der Kontoeröffnung auch noch eine Kreditkarte haben. Da ist wieder die nächste Entscheidung. Bekomme ich eine Kreditkarte, ja oder nein? Was ist mein Limit? Was ist mein Zinssatz? Und wenn ich jetzt die Kreditkarte bekomme und dann am Späti ein Bierchen kaufen möchte, dann möchte die Bank auch überprüfen, ob das sozusagen eine echte Transaktion ist oder nicht. Und da haben wir wieder eine Entscheidung. Das heißt, große Banken treffen Milliardenentscheidungen am Tag und diese wollen wir unterstützen, verbessern, automatisieren.
Ein Großteil dieser Entscheidung, also eine Entscheidung per se, ist ja jetzt erstmal eine Auswahl zwischen verschiedenen Optionen, zum Beispiel bei einer Transaktion Option A, sie ist legitim, also winke ich sie durch, Option B ist nicht legitim, also stoppe ich sie oder wahrscheinlich nicht legitim, also stoppe ich sie. Mhm. Viele dieser Entscheidungen werden ja schon lange automatisiert getroffen, ne? Also auch vor 10 Jahren oder so saß ja niemand irgendwo in einem Büro und hat überprüft, diese Kreditkartenkauf, der ist jetzt illegitim. Was macht ihr anders oder was ist neu an dem, was ihr macht?
Ja, das ist interessant. Das ist eine sehr gute Frage, weil die Leute denken sozusagen, dass sich die Welt so drastisch ändert. Aber du hast recht. Banken und Versicherungen haben schon oft automatisierte Entscheidungen getroffen. Nicht oft 100% automatisiert. Und oft, wie du es gerade beschrieben hast, früher durch Regelwerke. Regelwerke ist sozusagen einfach, wenn das passiert, dann passiert sozusagen eine andere Entscheidung. Dann irgendwann kamen die statistischen Modelle ins Spiel und haben auch schon vollautomatisierte Entscheidungen getroffen, viel intelligenter als Regelwerke es machen können. Und jetzt mit der künstlichen Intelligenz kann man noch viel komplexere Entscheidungen automatisiert treffen. Aber es geht bei uns nicht nur darum, mehr zu automatisieren, sondern hochautomatisierte Entscheidungen müssen nicht unbedingt bessere Entscheidungen sein. Ich kann jetzt sozusagen jeden Kunden, der sich bei der Bank bewirbt, vollautomatisch annehmen, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das machen möchte, weil dann habe ich eventuell auch mehr Betrüger drin. Das heißt, wir probieren sozusagen ein Gleichgewicht zu finden zwischen höherer Automatisierungsgrad und einfach einer besseren Entscheidung für eine Bank oder eine Versicherung oder andere Unternehmen. Kann ich dir später noch mehr darüber erzählen.
Nehmen wir mal noch Beispiel, glaube ich, in eurer Branche, ne, die Entscheidung für die Genehmigung eines Kredits. Ne? Das war ja bis dato immer und ist es heute ja auch immer noch ganz stark ein Entscheidungsmechanismus, der basiert auf einem von Menschen ausgeführten Algorithmus. Ne? Also der Bankberater oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die entscheidet, die hat dann so einen Kriterienkatalog und dieser Kriterienkatalog, der wird dann so Checkbox-artig irgendwie durchgearbeitet und wenn am Ende dieses Katalogs die Anzahl der Merkmale, die für eine, ich genehmige die Kreditentscheidung,
sprechen mehr sind, als die dagegen sprechen oder nach bestimmten Gewichtungsverfahren, dann wird dieser Kredit genehmigt. Was machen jetzt von Maschinen durchgeführte Algorithmen, also eure Algorithmen, anders, außer dass sie jetzt vielleicht schneller sind und eben automatisiert und nur im Computer stattfinden?
Ja. Schneller ist oft auch schon wertvoll, aber also gehen wir mal, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du gebracht hast. Wenn man sich jetzt sozusagen diese Entscheidung halt anschaut, dann möchte ich halt als Bank vor allen Dingen sicherstellen, dass jetzt in dem Kreditfall ich jemand meine Kreditkarte gebe, der die wirklich auch zurückzahlen kann oder die sie zurückzahlen kann. Und da geht es wirklich um sozusagen die Granularität. Und dieser Regelkatalog, der kann halt nur gewissermaßen präzise sein, weil dort möchte sozusagen auch jemand durch die verschiedenen Zweige durch diese Entscheidung durchgehen. Irgendwann sind diese Algorithmen so komplex geworden, dass sie sozusagen jeden Ausreißer sozusagen auch noch mit abfangen. Ich glaube, das ist ein sehr großer Teil. Jedoch muss man auch unterscheiden zwischen Automatisierung im Sinne von Entscheidung treffen und Automatisierung im Sinne von Entscheidungen einfacher treffen zu lassen, bedeutet sozusagen Daten zu sammeln. Was die, sag ich mal, die neue generative Künstliche Intelligenz halt sehr, sehr, sehr gut macht, ist auch unstrukturierte Daten in strukturierte Daten umzuwandeln. Bedeutet als Beispiel, ich gehe zu einer Versicherung und melde einen Schadensfall. Der ist teilweise handgeschrieben, der ist teilweise ein PDF, der ist teilweise ein Foto. Und bis jetzt wieder sozusagen das einmal von einem alten Regelwerk überhaupt entschieden werden kann, muss das erstmal digitalisiert werden. Und das ist unfassbar schwierig gewesen bis jetzt die LLMs sozusagen halt rausgekommen sind, also wirklich die Gen AI. Das heißt, viel von dem, was wir auch machen, ist sozusagen im ersten Sinne erstmal die Daten zur Verfügung stellen. Und dann kommt es von unstrukturierten dann in strukturierte Daten. Und jetzt ist dieser Entscheidungsbaum, der kann sogar sein wie 2005 oder 2010. Regelwerke sind nicht schlecht. Wir finden Regelwerke super, aber oft können keine Regelwerke angebracht werden, weil die Daten gar nicht vorliegen. Das heißt, der Mix aus verschiedenen Zeitpunkten in der Bank und in der Versicherung, verschiedene Algorithmen anzuwenden, das ist sozusagen unsere komplette KI-Entscheidungsplattform.
Wobei ich, wenn ich richtig verstehe, nur ein Teil jetzt gewissermaßen aus Daten lernende Systeme sind, also 100%. Sogenannte künstliche Intelligenz, in der Regel basierend auf maschinellem Lernen, und zum Teil klassische Entscheidungsbaumalgorithmen?
Auf jeden Fall. Das ist interessant. Also ich erzähle nachher noch ein bisschen, wie wir auch sozusagen gestartet haben. Wir wollten am Anfang eine reine KI-Firma sein. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so viel KI gibt's da draußen noch gar nicht. Und dann haben wir wieder rausgezoomt sozusagen im Sinne von Optionsspielraum von Entscheidung und haben uns auf einmal dann wieder in den Regelwerken gefunden. Und einfach der Mix aus in den gewissen Momenten einen, sag ich mal, schwierigen oder komplexen Algorithmus anzuwenden, in anderen Momenten ein Regelwerk anzuwenden und dann geht's noch weiter, auch den Menschen nicht zu vergessen, weil viele Entscheidungen sollten gar nicht vollautomatisch stattfinden. Wenn ich jetzt eine Kreditkarte bei N26 beantrage, das kann vielleicht vollautomatisch sein, da geht's nicht um so viel Geld. Wenn ich jetzt hier jedoch einem Mittelständler einen Kredit gebe über 1,5 Millionen Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das unbedingt jetzt gerade von der Maschine machen lassen möchte. Da möchte ich noch einen menschliches Wesen sozusagen drin haben. Oder bei vielen regulatorischen Sachen, da möchte man noch sozusagen noch Geldwäschegesetz, da möchte man noch eine Person haben, die es einfach absegnet. Nur diese Person sollte nicht 10 Minuten damit verbringen, die Daten im Fall sich zusammenzusammeln, sondern wir bereiten alles vor und da muss noch entschieden werden. Als Beispiel, JP Morgan hat 12.000 Compliance Officer in den USA, die nur sich Transaktionen anschauen, die eventuell nicht zu rechtfertigen sind. Und dann habe ich 10 Minuten pro Sachbearbeiter pro Fall, der sich sozusagen sich diese ganzen Sachen anschauen muss. Das kann man auch auf 1 Minute runterbringen. Und deswegen, wenn mich Leute fragen, welche Jobs werden jetzt durch KI eigentlich ersetzt, dann würde ich immer sagen, das ist die falsche Art und Weise draufzuschauen, weil ich denke eher, welche Tasks, also welche Aufgaben werden durch KI ersetzt. Und wenn ich jetzt in der Volkswirtschaft Millionen von Aufgaben ersetze, dann habe ich auch unfassbar viel an Produktivität gewonnen. Das heißt, ich möchte gar nicht, dass die Menschen nicht mehr dabei sind. Ich möchte nur, dass die viel effizienter arbeiten können. Und so denken wir oft darüber nach. Also, welche Sachen können effizienter, schlauer, besser gelöst werden? Aber es geht nicht darum, den Menschen zu ersetzen im ersten Sinne.
Jetzt sind wir schon direkt bei der Frage, die ich mir für später aufgehoben habe, aber dann behandeln wir sie jetzt, nämlich die klassische Human in the Loop. Frage, ne? An welcher Stelle ist es Sinn, tatsächlich nochmal in einem automatisierten oder teilautomatisierten Entscheidungsfindungsprozess einen Menschen einzubeziehen, und wann nicht? Also abstrakt ist das ja relativ leicht zu beantworten. Man könnte sagen, immer wenn wir wissen, dass die Maschine im Durchschnitt bessere Entscheidungen trifft, als wenn der Mensch nochmal drauf guckt, dann sollten wir den Entscheidungsprozess komplett an die Maschine delegieren. Und immer wenn wir wissen, dass das Entscheidungssystem mit einer relativ hohen Anzahl von Entscheidungssituationen gar nicht so gut umgehen kann, ein Plausibilitätscheck oder sowas notwendig ist, dann sollten wir den Menschen einbeziehen. Wie guckt ihr da drauf? Und wo gibt es gewissermaßen, oder wie steuert ihr diese, wenn ich sie jetzt erstmal richtig dargestellt habe, diese Grundsatzentscheidung, Menschen einbeziehen, Menschen nicht einbeziehen oder eventuell auch die Maschine gar nicht einzubeziehen?
Ja, wie du es beschrieben hast, ist es schon in sich genau die richtige Sache, darüber nachzudenken. Ich würde noch einen Faktor hinzunehmen, den wir auch mit reinnehmen, um zu überlegen, wo der Human in Loop reinkommt. Und zwar, was sind die ökonomischen Kosten einer falschen Entscheidung? Also, wie du gesagt hast, ich wiederhole es noch einmal sozusagen für alle. Wo ist der Algorithmus besser als der Human? Das ist schon mal eine wichtige Sache. Aber nur weil er besser ist im Durchschnitt, heißt es nicht, dass wenn ein Fehler gemacht wird, und da kann immer noch ein Fehler gemacht werden, dann muss man immer noch überlegen, wie teuer ist es. Wenn es jetzt um eine kleine Kreditkarte geht von einem Konsumenten, geht es um vielleicht 500 Euro und zurück, aber zu sozusagen wirklich hohen Kosten wie einem großen Kredit für einen Mittelständler, das sind dann mehrere Millionen, oder auch anders in, sag ich mal, dem in Anführungsstrichen Downside-Szenario gedacht. Das heißt, wie doll werde ich bestraft vom Regulator, wenn ich einen Fehler mache? Und ich meine, wir haben verschiedenste Großbanken in den USA, auch in England, die mehrere Milliarden Euro an Strafen zahlen mussten, weil sie halt das Geldwäschegesetz nicht ordentlich eingeführt haben. Und wenn es um so welche Fälle geht, dann geht es nicht nur darum, wo ist im Durchschnitt besser, sondern was kostet mich ein Fehler? Und sobald ein Fehler sehr teuer ist, würden wir immer sagen, noch einmal den Human in the Loop draufschauen lassen. Und dann ist man sich einfach sicher. Nur der Human in the Loop sollte halt kurz drauf gucken und nicht ganz lange, weil der ist halt teuer.
Oh, jetzt sind wir ja auch schon fast in einem Grenzbereich. Das ist natürlich total plausibel, aber nur solange der drauf guckt, auch tatsächlich besser entscheidet als der Algorithmus. Ne? Wir haben hier schon diese Situation, wo wir wissen, dass ein großer Anteil der Pilotenfehler, die gemacht werden, in den Situationen zustande kommen, wo die Piloten den Autopilot überstimmen. Das heißt, es unter Umständen, ich glaube, es ist doch statistisch noch nicht ganz so und es ist auch schwer zu erheben, die Daten, aber es kann ja sein, dass der Mensch, wenn er eben kein besonders guter Entscheider ist, und wir Menschen sind in vielen Situationen keine guten Entscheider, unser Gehirn ist dafür in vielen Kontexten nicht besonders gut konditioniert, dass die Entscheidung dann viel teurer wird, weil der Mensch in die falsche Richtung entscheidet, oder? Kennst du diese Fälle oder ist das jetzt wirklich von mir irgendwie so quasi ein konstruiertes Beispiel, weil ich das gerne so denke, dass es gerne so wäre.
Sehr schlau gedacht. Es gibt wenig Beispiele, die ich jetzt von irgendeinem unserer Kunden kenne, wo menschliches Versagen dann wirklich zu so großen Fehlern geführt hat. Also ich glaube, da gibt es auch nochmal einen zweiten Mechanismus auf dieser ganzen KI-Risikoentscheidungsplattform, die wir gebaut haben. Also zuerst macht die Maschine einen Vorschlag. Danach guckt sozusagen einmal ein Mensch da drauf, in den Fällen, wo ein Mensch drauf gucken sollte. Und bei richtig wichtigen Sachen gibt es dann auch nochmal, sag ich mal, einen Supervisor, gibt es einen zweiten Menschen, der nochmal drauf schaut. Also wir probieren natürlich zum größten Teil genau diesen Fall, den du gerade konstruiert hast, zu vermeiden. Aber ich glaube, also Versagen ist immer noch menschlich und da werden wir nie drum rumkommen.
Klar. Und dass es technisches Versagen gibt, das wissen wir auch. Und wir wissen eigentlich nicht, wie wir das komplett abstellen sollten. Das wäre, glaube ich, auch theoretisch in den wenigsten Situationen überhaupt möglich. Als ich mir nochmal in der Vorbereitung eure Firma angeguckt habe, eure Webseite angeschaut habe, da ist mir natürlich sofort wieder das alte, wie gesagt, dieses KI-Klassikerbuch, 5-6 Jahre alt, von Agrawal eingefallen, Prediction Machines. Mhm, ja, und das ja eine der Kernkompetenzen von maschinellem Lernen, die Fähigkeit ist, Vorhersagen zu machen. Und Vorhersagen sind ja naturgemäß ein sehr wesentlicher Bestandteil von Entscheidungsfindung. Sich zu überlegen, was passiert in Szenario A, was passiert in Szenario B, was passiert in Szenario C. Und dann entscheide ich mich, wenn ich eine Wahrscheinlichkeit habe, was darin passiert, für die Option, die aus der Sicht der Gegenwart die günstigste ist. Inwieweit ist euer Algorithmus eine Entscheidungsmaschine, eine Prediction Machine.
Ja. Das Interessante ist, bei uns im ersten Moment, wenn man sich die Website anschaut, dann ist das an sich genau die Wahrnehmung sozusagen. Wir haben die besten Algorithmen und treffen die besten Entscheidungen. Ich glaube, mittlerweile haben fast alle großen Banken, Versicherungen, Finanzinstitutionen, Fintechs, haben sehr viele schlaue Leute, Data Scientists, AI Engineers, Machine Learning Engineers, die über diese Probleme nachdenken. Weil oft ist nicht ganz klar, was überhaupt die beste Entscheidung ist. Manchmal möchte ich wachsen als Bank. Das heißt, ich möchte ein bisschen mehr Risiko nehmen. Dann möchte ich auf einmal lieber Risiko reduzieren, dann wachse ich nicht mehr so schnell. Was jetzt besser? Das ist sozusagen oft eine Entscheidung einfach von der Firmenstrategie. Deswegen probieren wir zu sagen, wir erlauben es euch als Finanzinstitution oder als Unternehmen, alle Infrastruktur da zu haben, um alles machen zu können, was ihr an sich haben wollt und machen könnt. Jedoch die Algorithmen, weil die Daten gehören ja auch der Bank, uns gehören keine Daten. Wir sind ein reiner Software-Provider. Kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie sozusagen Microsoft Excel. Da kann man ganz viel drin machen, aber das kommt ja leer, ja, bis ich da irgendwas reinstecke. Und oft ist es auch so bei uns. Also wir haben mittlerweile, natürlich haben wir kleine vortrainierte Modelle, aber oft hat die Bank dann sozusagen den Algorithmus auf ihren Daten trainiert und wir stecken sozusagen alles zusammen und erlauben es überhaupt, diese neuen Technologien benutzen zu können. Und dann connecten wir dazu Algorithmen, die es sozusagen im Markt gibt, wie die frei verfügbaren LLMs und der Mix aus dem allen auf halt einer Plattform, da kommt oft noch mehr Hebel raus, als wenn ich probiere, den besten Algorithmus für den Markt zu verdienen.
Eine definitiv gute Entscheidung habt ihr beiden Gründer getroffen, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen als Zwischenbilanz. Ne? Ihr habt vor 4 oder 5 Jahren gegründet, ne? Ihr wart Kollegen in einer ebenfalls sehr, sehr datenbasierten Analytics-Firma Quantco, da sind wir uns auch mal über den Weg gelaufen, daher kennen wir uns. Und ihr habt ausgegründet, mit welchem Ziel damals? Führ uns doch mal so in wirklich im Schnelldurchlauf durch die Gründungsgeschichte und
gerne,
wie euer Weg in den letzten 3-4 Jahren waren. Und dann ziehen wir auch mal Zwischenbilanz, weil die ist ja wirklich total sehr beeindruckend gerade.
Ja, also es hat, ich fange noch einen Schritt weiter zuvor an. Also wir, Max und ich haben uns kennengelernt im Studium in Harvard in den USA und haben dort für einen Professor beide sozusagen Arbeiten geschrieben und geforscht, Professor André Schleifer. Großartige Person übrigens. Wer immer zuhört, mal Paper lesen. Das ist der meistzitierteste Ökonom der Welt. Und der hat uns vorgestellt, weil ich wollte damals ein Praktikum bei McKinsey machen, in der Beratung. Da war ich noch gar nicht so datengetrieben. Ich habe zwar sozusagen im AI-Bereich Research gemacht, da wollte einmal in die Beratung gehen. Und der Max hatte da gerade ein Praktikum gemacht. Das hat uns der Professor vorgestellt und ich wollte von Max wissen, wie ich in diese Beratung reinkomme. Hat er dann gemacht. Ich bin reingekommen, hab ein Angebot bekommen, hab's aber nicht angenommen.
Gott sei Dank,
genau. Ich will jetzt hier nicht sitzen mit dir. So
verdammte Beraterpyramide hochgeklettert und würdest dein Talent bei McKinsey verschwenden.
Ich habe nach dem Praktikum im Sommercamp dort meine Frau kennengelernt, deswegen bin ich der Firma immer noch unendlich viel Dank verpflichtet.
Bei McKinsey?
Ja, okay. Ja, genau, die hat auch ein Praktikum dort gerade gemacht. So, und dann haben aber andere auch, sag ich mal, Studienkollegen aus Harvard, die auch bei dem Professor Schleifer geforscht haben, haben eine Firma namens Quantco gegründet. Extrem groß, extrem erfolgreich jetzt. Und diese Firma hat damals die heißesten Algorithmen der Welt gebaut und da wollte ich natürlich unbedingt mitwirken. Max und ich sind dort beide rein und haben dann dort über mehrere Jahre auch wahnsinnige Sachen gemacht von großen E-Commerce-Unternehmen, großen Banken, großen Versicherungen, wirklich Algorithmen gebaut. Also wir kamen aus dem Bereich, selber Machine Learning Engineers zu sein und Algorithmen zu bauen. Das, was uns dann jedoch meistens gefehlt hat, war überhaupt die Infrastruktur, nennen wir es das Betriebssystem innerhalb von einer Bank und einer Versicherung, diese Algorithmen überhaupt anwenden zu können. Nur weil wir die selber gebaut haben, hieß es noch nicht, dass die dann wirklich, sagt man immer, in der IT in Produktion, also sozusagen in der realen Welt, benutzt werden können. Und auf einmal haben wir uns nicht mehr selber gesehen, Algorithmen zu bauen, sondern wir mussten immer wieder Infrastruktur bauen. Und dann haben wir gesagt, ach man, das kann ja nicht sein, dass da keine gute AI-Infrastruktur auf dem Markt gibt. Und haben dann gesagt, wir gründen jetzt Tactile, da übrigens auch der Name her, wir wollten Algorithmen anfassbar, also taktiler machen. Und dann haben wir uns im Y Combinator Programm in San Francisco beworben, also ein Inkubationsprogramm.
Ich glaube, das kennen die meisten meisten unserer Hörer haben schon mal was davon gehört. Für die, die das nicht haben, also wahrscheinlich das renommierteste Startup-Inkubationsprogramm der Welt.
Ja, wir haben uns beworben, wir sind reingekommen. Und dann März 2020.
Corona. Ja.
Corona. Gerade bei Quantco raus und dann ist dort, ich bin am Berliner Dom, ich weiß noch ganz genau, ich bin beim Berliner Dom lang gewandert und haben überlegt, okay, jetzt geht's los. Und an dem Tag und davor ist der Aktienmarkt um 30% eingebrochen. War mir nicht so wichtig, weil ich hatte damals keine Aktien. Aber den Leuten, die mir damals Geld geben sollten zur Gründung, die hatten ganz viele Aktien, also die Investoren. Und auf einmal war der Markt trocken. Und dann dachte ich mir, das kann jetzt nicht sein. Jetzt gründen wir diese Firma und jetzt gibt's halt nie wieder Risikokapital. Aber dann sind wir halt eine Woche später in den Y Combinator aufgenommen worden. Und wenn man dort einmal drin ist, dann ist es meistens sehr einfach, zumindest die erste Finanzierungsrunde zu schließen. Und dann ging es eigentlich los.
Und dann habt ihr was gemacht? Ihr habt direkt in Amerika gegründet und das macht euch ja auch als, ne, ist sehr besonders. Ihr seid quasi eine klassisch transatlantische Startup. Mal gucken, wie viel es davon in Zukunft noch geben wird, wenn die amerikanische Politik so weitermacht. Aber jedenfalls, ne, du sitzt in New York und
genau.
Dein Co-Gründer, der Max, ja, sitzt hier und macht hier den Maschinenraum, oder?
So sieht's aus. Also wir haben die Firma direkt in den USA gegründet. Also es ist eine US-amerikanische Firma sozusagen als jetzt legal gesprochen in der Holding. Ja, wir haben darunter natürlich auch eine GmbH, wo alle unsere deutschen Mitarbeiter angestellt sind. Aber wir haben dann in Berlin losgelegt, weil wir halt kein Visum bekommen haben damals. Also die ganzen Botschaften waren ja zu, aber gab es kein Visum, also haben wir hier losgelegt. Und mittlerweile ist das, wie man immer im Silicon Valley sagt, das ist mehr ein Feature als ein Bug. Also eigentlich ist es gut, dass wir es so haben, weil wir haben unser komplettes Produkt und Engineering Department haben wir in Berlin von Max geleitet und hier gibt es wirklich genauso gute Software Engineers wie in den USA, sind aber viel loyaler, weil nicht alle 10 Monate das neue, nächste heiße Ding um die Ecke kommt. Ich wünschte, das wäre in Berlin noch öfter, dass es so viele heiße neue Dinger gibt.
Okay, für die zur Zeit wäre es besser, wenn das
genau,
bis aber ihr durch seid, wäre es besser, wenn das jetzt genau.
Für uns an sich gut, weil wir haben extrem, die Leute sind alle da. Wir haben noch nie einen guten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verloren. Und natürlich ist eine andere Kostenstruktur. Also wir competen in den USA mit alles Silicon Valley finanzierte Tech-Firmen und da braucht man sich nichts vormachen, die zahlen das Dreifache, ja, für einen Programmierer. Von daher, das ging dann so los wegen Covid und im Endeffekt haben wir das jetzt aktiv die Entscheidung getroffen, Produkt und Engineering bleibt hier, bleibt in der Europäischen Union. Wir haben auch ein großes Entwicklerbüro in Rumänien mittlerweile, wahnsinnig gute Leute und ja, in London und in New York dann die zwei Büros, wo dann die die Vertriebler und Vertriebler-Marketing hocken und da muss man halt nah am Markt sein. Und dementsprechend ist das jetzt eine super Geschichte transatlantisch. Ich bin sehr zum Erschweren meiner schlaflosen Flüge halt alle 3-4 Wochen hin und her, aber an sich ist das ein super, super starker Pitch. Guck euch Celonis an, die das sehr ähnlich machen, aus München raus und eines der erfolgreichsten Softwarefirmen auch wirklich in den USA sind mittlerweile und immer noch Produkt und Engineering hier. Und da gibt es mehr von Datadog aus Paris, Colibra aus Brüssel und also ich glaube, da kann ich wirklich nur für einsprechen. Amerikanischer Markt ist wichtig für eine Softwarefirma, aber europäischer Markt als Entwicklung ist auch unfassbar wertvoll.
Klar. Und bei euch war es ja jetzt auch natürlich, dass ihr in Amerika direkt gründet, weil ihr ja jetzt auch direkt aus dem Y Combinator kam und damit ja auch die quasi sofort Kontakte hattet, die Seed-Kapital bekommen habt und so weiter. Richtig?
100%. Dazu kommt noch, wir wussten von Anfang an, dass wir an Finanzinstitutionen verkaufen wollen, weil die immer ganz vorne mit dabei sind, wenn es um Algorithmen geht. Also da gibt es einfach viel Daten, es gibt viel strukturierte Daten, viele andere Geschäftsfelder sind noch viel weniger digital. Also wir wussten, wir wollen in Bankenversicherungen rein, da hatten wir auch das größte Wissen. Und ich meine, es gibt in den USA 8000 Banken. Also der Markt war immer klar, dass der in den USA ist. Von dem haben wir von Anfang an gesagt, das Ganze, wenn man eine Firma gründet, da geht es ja sozusagen nicht um Downside Reduction, sondern wie kann ich möglichst alles in die Wege leiten, dass es ganz groß werden kann. Und da war halt irgendwie klar, wenn wir in den USA verkaufen wollen, brauchen wir die besten Leute, die wir in den USA einstellen wollen. Und wenn man dann, es ist viel schwieriger, wenn ich jetzt mit einer deutschen GmbH um die Ecke komme und sage, hier kriegst du irgendwelche Anteile an der GmbH und dann kommt der Vertriebler gerade von Salesforce und sagt, das verstehe ich aber nicht, das will ich gar nicht haben. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir erfolgreich werden, wie muss die Struktur sein, dass uns nichts im Weg steht? Und dementsprechend hatten wir es halt früh so aufgesetzt.
Total plausibel. Wer waren und wer sind eure Kunden? Ich folge dir auf LinkedIn und dann sehe ich bei euch ganz oft, wieder ein neuer Kunde an Bord. Das feiert ihr auch irgendwie mehr, als ich das jetzt bei anderen Startups wahrnehme. Ne? Also finde ich interessant. Also, es wirkt auch irgendwie gar nicht angeberisch wie der Rest auf LinkedIn, sondern es wirkt irgendwie so, dass als ob ihr euch freut, dass ihr neuen Kunden an Bord hat. Aber meistens habe ich die Namen dieser Institution noch nie gehört. Ne? Also das sind dann in der Regel ja selbst Fintechs oder Neobanken, die ich noch nicht kenne. Also jedenfalls Morgan Stanley, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Kunde ist, aber Morgan Stanley habe ich da jetzt noch nicht gesehen.
Ja, das ist interessant. Also hätte man die Firma vor 15 Jahren gegründet, dann hätte man direkt an Banken, große Banken verkaufen müssen, weil es gab noch keine Neobanken, keine Neoversicherer. Oder ich nenne sie mal New Enterprises. Das Coole heutzutage ist, es ist halt viel einfacher, an Moss, eines der erfolgreichsten deutschen Fintechs, zu verkaufen als an Morgan Stanley. Das Produkt muss gar nicht so weit sein, das ist ein schnellerer Einkaufsprozess und das war einfach früher viel schwieriger an Banken zu verkaufen, deswegen gab es gar nicht so viele Softwarefirmen, die es gemacht haben. Jetzt kann man sagen, es gibt hunderte von erfolgreichen Neobanken auf der Welt, die N26s und so weiter, Konto aus Frankreich, Monzo, Revolut, wie sie alle heißen, Klarna. Und wir haben halt aktiv die Entscheidung getroffen, die ersten 100 Kunden wollen wir im Fintech-Segment haben, weil es einfach schneller geht und wir lernen mehr. Weil eine Sache, die man im Y Combinator lernt, ist, bau irgendwas, was deine Kunden lieben. Wenn man keine Kunden hat, weiß man nicht genau, was die lieben. Deswegen haben wir gesagt, wie kriegen wir möglichst schnell viel Kundenkontakt? Und da war es halt einfach an die kleineren Fintechs zu verkaufen. Jetzt aber mit der neuen Finanzierungsrunde, sagen wir so schön, wir gehen up market, also wir laufen jetzt den Markt hoch, graduieren sozusagen von Logo zu Logo. Das heißt, erst gibt es ein N26 und dann gibt es als nächstes einen Monzo und dann kommt sozusagen irgendwann Morgan Stanley. Also es geht immer ein bisschen nach oben, die Leiter. Und ja, und das nächste Jahr, Fokus wird voll darauf liegen, wie kann ich die großen Namen haben. Die Allianz beispielsweise jetzt Kunde, da haben wir schon den größten Versicherer der Welt. Aber ja,
klar. Den habt ihr schon?
Den haben wir schon.
Naja. Ja. Und was macht ihr für die?
Verschiedenste Sachen. Unter anderem, also das geht los, wenn man das in Anwendungsfällen denkt, wirklich von Claims-Bearbeitung, also Automatisierung von Schadensfällen. Da geht es weiter über, sag ich mal, die kompletten Underwriting-Prozesse. Also jede Art wieder von Entscheidungen. Wir probieren uns da gar nicht sozusagen darauf einzuschränken. Der Kunde kann mit der Plattform an sich machen, was er möchte. Und wir stellen alles zur Verfügung, sozusagen die Tools und Shovels, ja.
Du hast eben die Finanzierungsrunde schon angesprochen. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr jetzt insgesamt 80 Millionen Dollar oder Euro?
Dollar.
80 Millionen Dollar eingesammelt. Also etwas, ne, wo vielleicht gibt es das ein oder andere klassische deutsche Startup, was das vielleicht geschafft hat. Aber wäre das überhaupt denkbar gewesen, wenn ihr in Deutschland geblieben wärt mit dem, was ihr macht? Oder auch anders gefragt, neutraler gefragt, wie kam es denn, dass ihr jetzt so schnell in so kurzen Zyklen in dann insgesamt 3 Runden, glaube ich, so viel Geld einsammeln
konntet? Ja, das ist oft wie viel Geld ich einsammle, ist oft eine Funktion von Wachstum. Und wir sind einfach extrem schnell gewachsen. Und woran lag das? Ich glaube natürlich, dass der Product Market Fit, also wie sehr braucht der Markt das Produkt, was man hat. Ich habe am Anfang, ich weiß noch, ich war im Y Combinator und unser Partner, der für uns war zuständig, war Michael Seibel. Kennen wahrscheinlich viele, die so ein bisschen in der Startup-Szene unterwegs sind. Dann meinte ich die ganze Zeit zu Michael, ja Michael, was haben wir PMF? Was ist denn überhaupt PMF? Woher weiß ich denn überhaupt, dass ich PMF habe? Also Product Market Fit.
Dann meinte er, ich wollte gerade sagen, was ist
denn PMF? Okay. Und dann schaut er mich an und sagt, Mike, hast du schon mal eine riesige Kugel in den Berg hochgeschoben? Meinte, dann hast du kein Product Market Fit. Aber hast du schon mal eine riesige Kugel, die den Berg runterrollt, gejagt? Wenn es sich so anfühlt, day to day, dann hast du Product Market Fit. Und da wusste ich damals, ich habe auf jeden Fall kein Product Market Fit. Wir haben 100 Banken angerufen und davon haben 98 gesagt, raus. Ja, also es war wirklich hart. Das unterschätzt man manchmal, wie hart diese ersten Jahre sind, wenn man noch nicht genau weiß, was man machen will und einfach kein gutes Produkt hat. Ja. Und jetzt über die Zeit haben wir halt auch sehr stark uns auf den Kunden konzentriert, weiter gebaut. Und in dem Moment, und jetzt kommen wir ein bisschen zurück zu dem, was du meinst, warum publizieren wir diese Kunden auf LinkedIn? Weil die Leute wollen dann immer das haben, was die, sagen wir mal, die the most sophisticated Spieler in einem Raum haben wollen. Also wir haben zum Beispiel die brasilianische Neobank Nubank geclosed. Das ist die größte Neobank der Welt. 100 Millionen Kunden. In dem Moment, als wir das sozusagen verkündet haben, kam ganz Brasilien, ganz Mexiko, ganz Peru, ganz Kolumbien auf uns zu und wollte das Produkt kaufen. Völlig abgefahren. Das ist ja genau das gleiche Produkt wie die Woche davor. Macht genau das gleiche, hat für jede Bank genau den gleichen Zweck. Aber also das ist oft so diese, wir nennen die intern immer die Lighthouse-Logos, so die Leuchttürme. Wenn man einen Leuchtturm hat, wollen es alle haben. Und das war halt, haben wir lange gebaut und dann haben wir so ein paar sehr schöne, große Kunden geschlossen und auf einmal sind alle gefallen. Und dann sagen die Investoren natürlich, oh, jetzt kann ich noch rein, jetzt will ich noch rein. Und dann gebe ich euch ganz viel Geld, auch wenn ihr gerade noch kleiner seid. Und natürlich ist das, muss man auch dazu sagen, das ist eine Wette auf die Zukunft. Ja, also das, da gibt's noch viel zu tun.
Verstehe, ne? Ihr veröffentlicht ja auch die Bewertung nicht, auf der ihr jetzt die letzte Runde gemacht habt. Aber ihr habt in der letzten Runde rund 50 Millionen Dollar eingesammelt. Also wird die Bewertung nicht ganz so klein gewesen sein. Aber ich höre raus, wir haben es hier mit einem mehrfachen Herdenverhalten zu tun. Das kennen wir ja aus der Bankenwelt seit langem. Ne? Also erstens, du hast den ersten Büffel gefangen oder so und dann kommen die anderen Neobank-Büffel erstmal hinterhergerannt und wenn dann Herden dann dahinter dann die VCs und schmeißen dich mit Geld zu, weil das habe ich auch irgendwo gelesen, das hast du veröffentlicht, dass du eigentlich noch gar kein Geld gebraucht hättest, sondern das ist jetzt nur gemacht, weil die Gelegenheit günstig war, oder?
Ja, das war wirklich so. Also die ist interessant, wir hätten erst in 3 Jahren wieder Geld einsammeln brauchen. Also warum 3 Jahren? Weil dann hätten wir nichts mehr gehabt. Wir geben gerade nämlich noch mehr aus, als wir einsammeln. Also
klassische Runrate.
Genau. Wir verbrennen Geld. Ja, das ist auch okay. Wir wollen ja schnell wachsen und den Markt gewinnen. Und es hat mal unser früher Investoren zu mir gesagt, der Jens Lapinski aus Berlin, Mike, du solltest immer trinken, wenn dir was angeboten wird und nicht, wenn du durstig bist. Okay, so gut. Das macht dir irgendwie Sinn, so? Also, was er damit sagen wollte.
Bei Alkohol kann der Schuss nach hinten losgehen.
Er als Investor bezog sich auf die Finanzierungsrunden. Ja, und dann war es halt so, die Investoren, die sind ja immer nah dran, ja. Also, die probieren immer zu verfolgen, was man macht. Also, reden, das ist unfassbar. Die reden mit all unseren Kunden die ganze Zeit. Also nicht, ich möchte das gar nicht, aber das, die gucken natürlich mal, wer gewinnt den Markt. Ja, so ein Investor, der möchte einfach in jeder Software-Kategorie, wie jetzt irgendwie Celonis für Process Mining oder dann hat man Miro für Whiteboarding oder Figma für Interface Design oder Datadog für Cloud Computing. Es gibt meistens so einen Player, der so eine Software-Kategorie gewinnt und dann geht's halt richtig rund. Naja, und den wollen sie halt finden, die Investoren. Und bei uns war es irgendwie, dann haben wir auf einmal angefangen, diese ganzen Deals zu gewinnen. Also das ist immer eine gute Vorhersage auf der Investorseite, dass das halt auch wirklich groß wird. So, und dann kam ein Investor auf uns zu und hat uns ja sozusagen preempted. Preempted heißt sozusagen übersetzt, ohne dass wir sozusagen am Markt sind und Geld einsammeln wollen, gibt schon mal sozusagen ein Angebot, ein Termsheet, dass wir es halt nehmen. Und bis jetzt haben wir jede Finanzierungsrunde wurden wir preempted. Also wir hatten noch nie einen Deck, Fundraising Deck, sondern kommt auf jeden Fall dieser Investor an und sagt, er möchte gerne investieren. Und das war 10 Tage vor Thanksgiving. Ich war gerade in New York und dann habe ich gesagt, naja gut, ist schon mal sehr gut, aber dann frage ich zumindest mal meine anderen Freunde aus dem VC-Bereich, ob die nicht auch investieren wollen, vielleicht zu anderen Terms. Ist ja okay, ich wurde ja gefragt. So, und dann habe ich allen gesagt, so an Thanksgiving bin ich in Kentucky bei meinem besten Freund und Best Man und bis dahin möchte ich, dass das ganze Ding durch ist. So, und dann gab es 10 Tage ganz viel Druck auf dem Kessel und dann hatten wir sehr viele Angebote in Termsheets und haben uns dann sozusagen ja für diese Investor-Konstellation entschieden, wie es jetzt halt geworden ist. Also Balderton Index, Tiger Y Combinator, Visionaries auch aus Berlin. Larry Summers ist auch dabei, der ehemalige Finanzminister, und haben dann den Sack zugemacht innerhalb von 10 Tagen. Also es war eine aufregende, aber eine schnelle Erfahrung, ja.
Und dann Thanksgiving gab es dann auch genug zu trinken. Also mehr als ihr Durst hattet, vermutlich.
Die haben mich gerufen, unten aus dem Haus. Der wohnt auf so einer Horse Racing Farm in Kentucky, mein Freund. Und sagte, Mike, der Truthahn kommt gleich aus dem Ofen. Und ich meinte, ja, gib mir noch 3 Minuten, ich unterschreibe das Termchen, dann war es fertig, ja. Und da habe ich nichts mehr gemacht an dem Tag.
Aber er hat gut geschmeckt, ja.
Der Truthahn hat gut, ja, sehr gut geschmeckt. Und die armen Anwälte von uns aus San Francisco.
Ich fand dieses Bild, was du eben aufgemacht hast, also typisch amerikanisch, ne, mit den die Kugel hochschieben und der dicken Kugel hinterherlaufen, das ist der Unterschied zwischen hast Product Market Fit oder hast du es nicht. Wie habt ihr das denn dann hinbekommen, dass von Kugel muss hochgewuchtet werden, armer Sisyphos versus ihr könnt dem Ganzen jetzt hinterherlaufen. Also wie habt ihr es denn dann offenkundig relativ schnell gedreht?
Ja, ich glaube, die, was man oft vergisst, wenn man eine Firma gründet, obwohl mir jeder das als Hauptratschlag gegeben hat, sagte am Anfang zu mir, Mike, konzentriere dich einfach auf deine Kunden. Das ist, sag ich, ja klar, was soll ich denn sonst machen, ja? Aber ich glaube, was damit noch mehr gemeint ist, mach nichts anderes, ja? Und zwar den ganzen Tag. Und ich habe am Anfang, dann macht man mal hier was, dann macht man da ein bisschen Hiring, dann macht man da eine Partnership, irgendeinen Quatsch kann man die ganze Zeit machen. Nee, was man damit gemeint ist, man muss wirklich obsessed sein mit den Kunden und wie die das Produkt benutzen. Jeden Tag daneben sitzen. Warum funktioniert das? Warum funktioniert das nicht? Was ist dein Hauptproblem? Wie kannst du diesen Prozess verbessern? Wie kannst du die Entscheidung verbessern? Was sind die anderen Tools, die du benutzt hast? Was hast du selber gebaut? Und das muss, da muss man so dran und hinterher sein. Ich glaube, da haben wir lange gebraucht, das wirklich so zu verstehen und haben am Anfang auch ein bisschen neben dem Markt hergebaut, weil wir eben wieder zu stolz waren. Wir dachten, das schon, das macht ja schon Sinn, was wir hier haben, hat aber keinen Sinn gemacht. Also die ersten 200.000 Zeilen Code haben wir alle wieder in die Mülltonne geschmissen.
Die beiden hyperschlauen Harvard-Jungs wussten natürlich eigentlich, was der Kunde möchte.
Ja.
Haben ihn aber nicht so richtig gefragt.
Nee, oder? Muss man lernen, ja. Also wir dachten wirklich, wir wissen es, aber das, wir wussten auf jeden Fall nicht. Ja, und dann ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer total dazu. Man muss halt was bauen, wo dann gerade in dem Moment auch der Markt sozusagen auch mitspielt. Also das erste, die erste Version des Produkts kam dann sehr ähnlich von den großen Cloud-Providern, also Google, AWS, auf den Markt. Und das hat uns sehr viel Probleme bereitet. Und dann haben wir halt sozusagen weiterentwickelt in eine bisschen andere Richtung. Und dann irgendwann hat man gemerkt, okay, das funktioniert wirklich. Aber also ich glaube, viel, also jeder, der erzählt, der hat kein Glück gehabt bei der Gründung, der lügt meiner Meinung nach. Ja.
Wie datenbasiert trefft ihr denn wichtige Entscheidungen bei euch in der Firma? Oder waren die alle Glück?
Also ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Entscheidungen natürlich in der Firma. Es gibt sozusagen sehr technische Entscheidungen, Produkt-Engineering-Entscheidungen, die natürlich datengetrieben sind, also viel mit dem Kunden reden, das ist teilweise datengetrieben, teilweise qualitativ. Ich glaube, wo es wirklich viel mehr datengetrieben ist, als man denkt, ist eigentlich im ganzen Vertriebsbereich, im Sales-Bereich. Ich dachte am Anfang, Sales ist Rotwein trinken, Steak essen und Relationships haben.
Gut quatschen können.
Gut quatschen können, ja. Also irgendwo schon ab einem gewissen Zeitpunkt im Verkaufsprozess, aber die besten Sales-Teams sind die quantitativsten Sales-Teams eigentlich. Also die komplette Art und Weise, wie ich sozusagen den Markt segmentiere, wie ich sozusagen auf die Kunden zugehe, wie ich messe, wie ich konvertiere. Also diese Sales-Maschinerie aufzubauen, das ist vor allen Dingen in so einem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Wir haben sehr sophisticated Kunden, zum Beispiel als Mathematiker, Statistiker, die unser Produkt halt kaufen. Da geht es nicht nur um Steak und Rotwein. Da muss man wirklich sehr, sehr genau messen, was da an sozusagen an Messages halt ankommt. Wie pitch ich? Was erzähle ich da? Welche Value Props, also sozusagen welche Features vom Produkt und Werteversprechen werden wie aufgenommen vom Markt? Und da haben wir wahnsinnig viel gelernt und mittlerweile ist das wirklich eine Maschinerie. Ja, also da werden die Kunden dann durch sozusagen und im Endeffekt wird schon nochmal ein Wein aufgemacht. Ja, aber das damit gewinnt man nicht den Markt.
Okay, aber das ist jetzt in eurem Bereich auch nicht sehr überraschend, ne? Dass das irgendwie kein Impulskauf ist wie bei Schuhen oder einer Uhr oder sowas, sondern dass diese Klientel natürlich, weil sie selbst im Wesentlichen quasi nach klaren Entscheidungskriterien, messbaren Entscheidungskriterien und so ihre Entscheidungen trifft, du natürlich in der quasi von der Anbieterseite das genau bedienen musst, richtig?
Ja. 100%.
Was kann man denn jetzt bezogen auf Entscheidungsautomatisierung, also das Delegieren von Entscheidungen, die bisher Menschen getroffen haben, an Algorithmen oder Entscheidungsfindungssysteme. Was kann man denn aus eurem Banking, Neobanking-Bereich übertragen auf vielleicht andere Bereiche?
Mhm.
Medizin oder Verkehr oder Politik vielleicht, weiß nicht.
Ja, also jetzt gerade sind wir noch im Finanzwesen unterwegs, aber Risiko, also diese Arten von Entscheidungen gibt es eigentlich in unfassbar vielen Wirtschaftszweigen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine der größten Telekommunikationsunternehmen in Europa als Kunden zu gewinnen, die uns in ganz Europa in 8 verschiedenen Ländern benutzen werden. Und zwar, wenn ich jetzt halt ein Telco-Unternehmen bin und so ein iPhone bestelle, was kostet so ein Ding mittlerweile? 1500, also sind ja nicht billig. Ja, dann
ich kaufe nie das teuerste.
Ja, also wenn ich das sozusagen halt eben das bestelle.
iPhone 13 ist immer günstiger. Weiß nicht,
dann wird es halt irgendwo hingeschickt und da muss auch wieder geschaut werden, ob ein Betrüger sozusagen das bestellt hat. Da muss auch ein Fraud-Check gemacht werden, ein KYC-Check gemacht werden. Und wenn ich es einmal besitze, gehört mir das ja nichts, gehört ja dem Telekom-Unternehmen für 2 Jahre. Das heißt, da muss das Unternehmen auch wieder schauen, ob das sozusagen abgezahlt wird oder nicht abgezahlt werden kann. Das heißt, Telco wird ein riesiger Bereich für uns. Dann auf der anderen Seite sind wir jetzt gerade dabei, einen der größten Elektronikhersteller in Europa als Kunden zu gewinnen, die uns dann für Pricing-Fragen nehmen. Ist auch eine Entscheidung. Ich entscheide sozusagen halt, wie teuer oder nicht teuer halt ein Gut werden sollte. Dann gibt es sozusagen im Pharma-Bereich, muss ich auch optimieren, wie sozusagen meine Vertriebsmannschaft, welche Ärzte abfährt. Ist auch eine sehr datengeschriebene Optimierungsfrage. Also das heißt, es gibt da sehr viel Nachfrage gerade von verschiedenen Wirtschaftszweigen auf unser Produkt. Wir gucken uns das natürlich an, weil also wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis man irgendwie bei 1 Milliarde Umsatz ist, muss noch ganz, ganz viel passieren. Und nur weil das, was wir gerade machen, muss nicht unbedingt das sein, was wir halt in den nächsten 5 Jahren machen.
Okay, verstehe, aber das ist natürlich jetzt alles schon irgendwie vergleichbar, weil es ja dann eben um die Entscheidung geht, kauft er oder kauft er nicht, bezahlt er oder bezahlt er nicht, so Themen. Aber im Grunde lassen sich die Mechanismen ja auch übertragen auf, ne? Ärztliche Entscheidungen, ist Krebs, ist kein Krebs. Da haben wir bei uns bei der Sprint natürlich auch, hört mal gerne ins Archiv rein, liebe Hörerinnen und Hörer, da haben wir auch das ein oder andere System, was im Kern ja auch nichts anderes macht als eine Prädiktion. Wenn der Leberfleck so und so aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich malignös entwickelt, so und so hoch. Also ist die sinnvolle Entscheidung, das Ding rauszuschneiden. Gibt es die Technologie, die entwickelt, die ja eben, wie du beschrieben hast, vor allen Dingen erstmal die Qualität hat, dass sie die technische Basis schafft, um diese Art von Entscheidungen an Maschinen zu delegieren. Lässt sich diese technische Basis, die ihr nutzt, auch in ganz anderen Bereichen einsetzen? Weil das wäre ja dann auch nochmal, unter Umständen in manchen Bereichen zumindest, auch nochmal eine Chance für deutlich höheren gesellschaftlichen Impact zum Beispiel.
Ich glaube jetzt, also 2 Sachen. Ich glaube, gute Finanzentscheidungen zu treffen, hat auch einen sehr hohen gesellschaftlichen Impact. Versicherung ist extrem wichtig für die Gesellschaft. Access to Capital, auch in Emerging Markets, extrem wichtig. Also ich glaube, gesellschaftlicher Impact ist auch im Banken- und Versicherungsbereich sehr, sehr, sehr hoch, aber unabhängig davon.
Verstanden. Und auch Konsens, ja.
Würde ich sagen, ja, das ist alles möglich. 100% richtig erklärt und verstanden von dir. Die Frage ist nur, warum würde ich das machen wollen als Firma? Sozusagen, also unser Markt, nur in dem, was wir jetzt gerade machen, Bankenversicherung, kann das eine Multimillion-Dollar-Company sein. Und deswegen, ich glaube, wenn man in einen neuen Markt reingeht, dann ist alles wieder anders. Die Marketingmaterialien sind anders, die Kunden, ich habe vorhin beschrieben, wie ein Logo ganz viele andere Kunden mit anzieht. Wenn ich jetzt in den Pharma-Bereich gehe, fange ich wieder von null sozusagen an. Habe ich kein Vertrauen von den Kunden, ich habe keine Referenzkunden. Und also das ist extrem schwierig, in einen neuen Markt reinzugehen.
Und kein Product Market Fit. Du musst das Produkt ja auch noch so anpassen, dass es perfekt passt.
Weil das natürlich, also natürlich
dann schiebst du wieder eine Kugel hoch.
Genau, dann schiebe ich die Kugel wieder neu hoch und das schon mal gemacht. Nee, ich glaube, also, natürlich gibt es auch viele Produkteigenschaften, die über die Zeit einfach besser werden, wenn man im gleichen Segment bleibt. Als Beispiel, ich kann Datenintegration bauen. Wir haben eine Cambrian Explosion of Data gehabt in den letzten 20 Jahren. Und auf einmal habe ich Zugriff auf mein Bankkonto via Open Banking. Ich habe auf einmal Zugriff digital auf Kreditbürodaten, Schufa, Krefo. Es gibt hunderte von Datenanbietern, die Fraud-Daten sozusagen bereitstellen. Die haben wir alle integriert. Wenn ich jetzt in den Pharma-Bereich gehe, dann gibt es wieder ganz neue Datenintegrationen, die ich haben muss. Das muss ich alle neu bauen. Also es gibt sozusagen in dem gleichen Segment zu bleiben, irgendwann wird das Produkt da auch schon besser drin. Also 100% horizontal ist eine Technologie nie.
Du hast ja eben schon glaubhaft oder eigentlich offenkundig, dass der Markt es hergeben würde, dass ihr alsbald eine Multi-Billion-Dollar-Company werdet, hast du gesagt. Also ein Einhorn oder vielleicht ja sogar dann irgendwann ein Dekakorn. Wie sind die Meilensteine? Was wollt ihr bis wann erreicht haben? Was ist das Ziel? Ich nehme an, einen Börsengang.
Das wäre, ja, also ich fahre morgens immer mit meinem Fahrrad von Brooklyn in unser Büro. Das ist direkt an der Wall Street. Und dann fahre ich immer morgens
über die Brooklyn Bridge.
Ja,
mit dem Fahrrad.
Das ist sehr, also denkt man nicht, so eine Brücke denkt man immer, ist gerade, aber die ist schon sehr, geht sehr steil nach oben, weil die schon mal gelaufen oder gefahren ist. Aber wodurch es mir eigentlich ging.
Und die nervigen Touristen, die da immer rumstehen.
Nee, das ist eine andere Linie. Also es gibt eine Fahrradline und dann gibt es eine Pedestrian-Line. Also da, das geht schon, ja.
Okay, verstanden.
So, und dann auf jeden Fall fahre ich ins Büro.
Der Blick auf deinem Weg zum Büro ist schon mal gut.
Und dann fahre ich immer genau an der New York Stock Exchange vorbei. Jeden Morgen, ja. Also ich glaube, das ist, nur um das zu verbildlichen, das ist schon das Ziel der Firma. Also ist natürlich extrem schwierig und da sind wir auch noch ein ganz großes Stück von weg, ja. Aber wenn es danach geht, was unsere Investoren wollen und was sozusagen auch die Mitarbeiter wollen, wäre das ein tolles Ergebnis für alle.
Okay, optimistisches Szenario. Welche Schritte wären nötig, um das dann wann zu schaffen?
Ja, ja. Einfach mehr Kunden, von 100 auf 1000 Kunden, auf 10.000 Kunden. Mhm. Und also ich glaube, also wenn man in der Geschwindigkeit weiter wächst, sozusagen in der wir wachsen, dann kann sowas in 5 bis 7 Jahren halt eintreten. Ja.
Verstanden. Meine letzte Frage, die stelle ich allen meinen Gästen, die bezieht sich nicht auf 5 bis 7 Jahre Zeithorizont, sondern eher auf 25 bis 30, welche Sprunginnovation wünschst du dir für dich, für deine Lieben, für das Jahr 2050, die nichts mit Finanzinnovation zu tun hat?
Wow. Das ist eine große, nichts mit Finanzinnovation. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
Aber ich hoffe, du hast noch andere Wünsche. Außer bessere Credit Scores.
Ja, ich glaube, ich meine, viele von den Algorithmen, die wirklich bei uns für Mehrwert sorgen, die haben auch nichts mit der Finanzwelt zu tun.
Okay,
aber... Also ich glaube, jeder, der gerade ein Produkt baut, sollte einfach davon ausgehen, dass die KI irgendwann alles kann. Und ich glaube für mich, und ich glaube da auch fest dran, wenn ich gerade sehe, wie schnell es vorangeht. Und wenn ich jetzt an 2050 denke, dann denke ich schon an Modelle, die zurück zu deinem Punkt von vorhin, wo ist die Maschine besser, wo ist der Mensch besser? Ich glaube, die Maschine wird in allem besser sein als wir, wo es um Intelligenz geht. Und da werden wir hinkommen. Und ich glaube, da einfach sichere Entscheidungsmuster drum aufzubauen, das ist, glaube ich, sozusagen, mir geht es gar nicht darum, dass die Technik immer besser wird, sondern wissend, dass die Technik so gut wird, möchte ich einfach sicherstellen, dass wir noch eine große Relevanz haben in dem ganzen System. Und deswegen muss man einfach sozusagen die Guardrails bauen als Softwarefirma.
Wie ging denn das? Also im Grunde beschreibst du, ne? Also was du sagst, heißt dann ja, das Szenario ist, wir werden die Superintelligenz, die starke KI bekommen. Und was ist dann der Wunsch innerhalb dieses Szenarios? Also welche Rolle hat dann noch der Mensch?
Die finale Entscheidung zu treffen.
Über was?
Über welchen Use Case oder über, ich glaube sozusagen einfach, dass die finale Entscheidungsmacht halt immer noch bei Menschen liegt für die wichtigsten Prozesse.
Gut, aber das wäre ja immer dann der Fall, wenn sich nicht das System vom Menschen entkoppelt und
genau, das sind die Guardrails.
Dann uns dann entweder vom Planeten nimmt oder als nette Zootierchen oder so.
Ja, ich glaube, das ist alles. Aber da denke ich nicht so viel drüber nach, ja.
Ist auch nicht so wahrscheinlich vielleicht. Ja. Aber was du beschreibst, ist ja gewissermaßen sind KI-Systeme, die in allen Bereichen der Wissensfindung, der menschlichen Wissensfindung überlegen sind, oder?
So wird es kommen, ja.
Und welche Rolle spielen wir da noch? Also
das sind alles nur oft Vorschläge von den Maschinen. Der Mensch kann immer noch der finale Entscheider sein. Und ich hoffe, dass wir sozusagen in der Welt bleiben, wo das auch der Fall ist.
Vielen Dank, Mike.
Danke, Thomas.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlasst oder gar eine kleine Review schreibt. Und wenn ihr uns immer wieder hört. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Auch dir wie immer ganz, ganz herzlichen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig,